Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres zerwählten Podcasts. Vor euch sitzt oder an eurem Ohr ist wieder Samuel und...
Und Lukas. Grüß euch,
Lukas. Hi. Lukas, schön dich zu sehen.
Yeah.
Auch wenn das Wetter heute nicht so richtig freudig uns macht, ne? Da haben wir gerade schon drüber geredet.
Ganze nächste Woche, 20 Grad Regen. Das geht doch nicht. Was ist das für ein Sommer, ey? Oh Mann, ey.
Wenn ihr zuhört, wir nehmen jetzt immer so in ein, zwei Wochen Verspätung auf. Also wir haben es gerade jetzt Mitte Juli. Das ist ganz gut. Gut zu wissen. Leben zwei Welten, keiner wirklich kann. Ja, und wir haben uns heute vorgenommen, trotz des, vielleicht auch wegen des schlechten Wetters, wir haben das Thema nochmal geskippt und haben gesagt, wir fühlen uns gerade nicht in Stimmung für ein sehr, sehr emotionales Thema, was auf jeden Fall bald kommen wird. Wir sprechen heute aber über was Technisches, über KI.
KI,
und nicht
künstliche
nur
Intelligenz.
Nicht nur technisch, sondern auch emotional, weil das sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler und Synchronsprecher und wen auch immer ganz ärgerlich auch gemacht hat in den letzten Monaten. Ich beobachte das, die Furcht haben vor KI. Lukas, hast du Angst vor KI?
Boah, gar nicht so direkt beantworten, aber tatsächlich, je weiter das so geht oder je fortgeschrittener das ganze Thema KI irgendwie wird und ist, desto mehr denke ich mir so, wo soll das noch hinführen? Und das finde ich dann ein bisschen, ich habe da keine Angst vor in dem Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, wo ich mir auch schon selber denke, okay, wie wird sich zum Beispiel mein Beruf auch verändern dadurch? Ja, also das haben ja auch ganz viele schon prognostiziert, als KI im Anflug war, dass das noch irgendwie riesig wird, als eigentlich eine riesen gesellschaftliche Transformation beinhaltet, wie zum Beispiel die industrielle Revolution. Und ich glaube, so wird es auch mit KI am Ende sein. Und weil die Gesellschaft aber überhaupt nicht weiß, wo das noch hinschlittert, kann ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall Menschen gibt, die da jetzt auch schon irgendwie Furcht vor haben. Ich glaube, man braucht es nicht unbedingt, aber ich selber weiß auch nicht, wohin das führt, keine Ahnung. Und diese Ungewissheit ist ein bisschen blöd manchmal vielleicht.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist vor allem bei vielen Dingen die Angst vor etwas als dann
genau, im Prozess drin. Dieses Unbekannte.
Ja, nicht zu wissen, wie es dann wird. Aber hast du konkret jetzt schon einen Bereich, wo du sagst, ja eigentlich, also vielleicht auch, wo du es selber nutzt, wo du sagst, ja eigentlich ganz cool.
Voll.
Oder wo du auch sagst, oh, das würde ich gerne aber lieber selber noch weitermachen.
Also ich sag dir mal, also ChatGPT, ne? Ist ich google nicht mehr, ich ChatGPT einfach.
Wenn ich irgendeine genauso.
Frage habe, ich hau das in ChatGPT rein. Und gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, der war ein bisschen älteres Semester. Der hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ChatGPT ist. Der wusste das nicht, ne? Und der hat auch gedacht, woher weiß denn die das überhaupt alles und so, ne? Also es gibt auch große Unwissenheit drüber, gerade bei der älteren Generation. Und die meiden das, glaube ich, dann noch viel, viel mehr, werden aber natürlich dadurch auch ein Stück weit abgehängt. So, aber was ich total liebe bei ChatGPT ist, ich kann endlich meinen Wissensdurst stillen. Also ich merke durch ChatGPT erst, wie neugierig ich eigentlich in meinem Leben bin, aber irgendwie es vorher nicht so ausleben konnte. Sondern jetzt kann ich all meine Fragen dort reinballern. Och, und ich habe Chats, das kannst du dir gar nicht vorstellen, so viele. Und da denke ich mir auch so ein bisschen, Lukas, übertreib nicht. Weil ich bin ja eigentlich nur am Lesen und dann nochmal die Frage und nochmal. Ich merke echt, wie ich da... Da gehe ich schon ein bisschen drin auf, in dieser Wissenssuche, Antworten und Geschichte.
Das heißt, du nutzt es ja nicht wie Google. Also ich nutze es noch mehr wie Google im Sinne von, wie komme ich am schnellsten von A nach B zum Beispiel, war meine Frage. Oder, keine Ahnung, ne, sag mir mal, was auch immer, ne, konkrete Fragen. Aber wie du es gerade gesagt hast, ist es ja eher ein Beziehungsgeschehen im Sinne von, du tauschst dich mit der KI aus, oder? Als Gesprächspartner.
Es ist wie ein Lexikon, ne? Also wie ein sprechendes Lexikon am Ende des Tages für mich, dass ich jetzt nicht nachschauen muss in einem Brockhaus, also jetzt mal, ne, das habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich jetzt nachschauen würde im Lexikon, eine Zitrusfrucht oder so, das haue ich einfach in ChatGPT rein, kriege ich eine Antwort und das finde ich halt mega, weil ich kann das auf alles so transferieren. Also ich mache es jetzt nicht krass im persönlichen Detail. Aber wenn ich zum Beispiel sage, zum Beispiel sowas, ne, ich bin ja ich bin dieses Jahr auf der Suche nach Gott. Und dann gehe ich schon rein und sage, du bist Experte für biblisch fundierte Theologie.
Okay.
So, und dann spreche ich mit ChatGPT über einen Bibelvers und sage, ich verstehe das nicht. Dann, wie ist der Urtext? Wie ist das auf Griechisch? Wie ist das im Hebräischen? Kann man dafür, wie lauten andere Übersetzungen? Und dann denke ich für mich selber und dann denke ich und dann gebe ich meinen Gedankenprozess wieder in den Chat rein und sage, guck mal hier, ich sehe das irgendwie so. Dann sagt ChatGPT, okay, das kann man so und so deuten. Also es ist wirklich tatsächlich, wie du sagst, ein Gesprächspartner, nur halt sehr schlau.
Naja, ja, es gibt ja auch Gesprächspartner, die vielleicht dann nicht so schlau sind, gebe ich dir recht. Das finde ich aber interessant, weil ich glaube, da ist ChatGPT richtig gut, zu sagen, such mal so verschiedene Wissenssachen und so, weil kaum ein Mensch hat oder kein Mensch hat Zugriff auf so viel Wissen. Ne? Spannend wird es natürlich dann, wenn das so Fragen sind, was ist Sinn der Welt oder wie auch immer, ne? Was gibt mir Motivation? Also so Fragen, die so ein bisschen tiefer sind, wo es schon ein menschliches Gegenüber braucht, glaube ich. Und es nicht nur eine ein Wissensabgleich oder Wissensweiterbildung ist.
Das stimmt. Also du brauchst ein menschliches Gegenüber, damit etwas anfängt, in dir lebendig zu werden.
Ja.
Und die KI kann dir eigentlich nur Wissen liefern, über das du selbst nachdenkst. Und dann, und da bist du ja ein großer Verfechter von, wie wir ja schon wissen jetzt im Podcast, dann kommst du nicht aus dir selbst heraus. Und du bist ja, glaube ich, eher ein Typ, der sagt, okay, man muss auch irgendwie aus sich rauskommen in die Welt und so weiter.
Ja, voll.
Und das beobachte ich auch. Also ich es ist ja kein Mensch, der mir gegenüber sitzt. Aber trotzdem fühlt man sich auch verstanden in gewisser Weise. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel meine Glaubenssätze da auch mal reinhaue, also gerade biblische Sachen, also glaubenstechnisch, dann kann mir KI auch helfen, das so ein bisschen zu dekonstruieren. Ja. Und zwar nicht weg von Gott in dem Sinne, sondern eigentlich, ich würde sagen, näher zu ihm hin, weil ChatGPT mir Sichtweisen präsentiert,
ja,
über die ich dann selber nachdenken kann. Also es ist ja nicht so, dass ich das blind glaube und sage, ja, so ist es jetzt, ne? Dann ist auch Kacke, aber ja.
Und du kriegst es relativ neutral. Also ich finde so, das sind zwei wichtige Punkte. Zum einen, so oft, wie du es gerade gesagt hast, dekonstruiert ChatGPT dann in dem Falle einen Glaubenssatz oder eine Tradition oder eine Kultur, die man einfach gelebt hat, weil man halt da gelebt hat. Also die man einfach mitgenommen hat, weil es halt so war. Mhm. Und das ist ganz cool, weil man neue Sachen kennenlernt und ohne so ein menschliches, den mag ich nicht.
Mhm.
Im Sinne von, oh, charismatischer Typ, mag ich nicht. Oder nüchterner Typ, mag ich nicht. Du hast dieses zwischenmenschliche, man checkt ja Menschen so ab, ne? Wenn man, gerade wenn es ums Thema Glauben geht und du hast etwas, was dir nicht gefällt, deinem eigenen Habitus irgendwie nicht gefällt, und dann gefällt dir die Person auch nicht, dann hat es die Person ganz schön schwer.
Ja.
Ne? Und dann hast du quasi bei ChatGPT so ein neutrales, denk nochmal drüber nach. Vielleicht, ne? Weil du immer wieder auf dich zurückgeführt wirst. Finde ich sehr interessant. Lass uns aber nochmal über das Thema Musik reden, Musik und KI. Jetzt war so der erste Aufruf, den ich immer mal gehört habe, wir brauchen keine Songwriter mehr, ChatGPT schreibt Texte. Also, entweder ich habe es falsch gemacht oder weiß ich nicht, ich habe ein paar Mal das probiert bei ChatGPT.
Ich auch.
Schreibe einen Text im Stile von Samurasch.
Ja.
Und da kam ein Quatsch raus, ich sag's dir, es hat nicht funktioniert.
Also, ich habe das auch schon gemacht. Was ich aber jetzt nicht verwerflich finde, ist, wenn es ChatGPT Formulierungen raushaut oder Sätze raushaut, von denen man denkt, das nehme ich mal mit. So, kann man ja noch umformulieren oder umschreiben. Aber was ChatGPT halt schon gut kann, ist halt auch einfach mal Texte. Und es geht ja nicht um das Komplette. Also ich würde nie hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt den kompletten Text von ChatGPT. Ja. Sondern es muss ja mit mir resonieren und aus mir kommen. Insofern werde ich wahrscheinlich auch niemals Texte mit ChatGPT schreiben, wenn dann nur mich inspirieren lassen.
Ja, genau.
Von meinem inneren Gefühl. Aber ich würde nie 1:1 kopieren. aber auch das, ich glaube, dass es am Ende, ist das die Angst von Textdichtern, die sich einfach um ihre Würde auch bedroht fühlen in dem Sinne von einer KI, ne? Dass sie nicht mehr gebraucht werden am Ende des Tages. Das ist eine Angst und eine Sorge. Und natürlich, und das muss man ein bisschen, unterscheiden. Man muss wirklich unterscheiden, ob man wirklich sagt, das ist technisch schlecht, handwerklich schlecht von der KI. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwann dahin kommt, das zu können.
Ja.
Und man muss unterscheiden, ist es hier die Angst des Menschen, weil er sich bedroht fühlt, zum Beispiel in seinem Job. Und deshalb sagt er sowas wie, das kann ja nie stimmen und nie sein. Das muss man, da bin ich ein bisschen neutraler, weil ich glaube, irgendwann wird es die KI können.
Ich würde auch trennen zwischen Idee und Ausführung. Ja? Also ich glaube, es braucht immer die Ideen. Also wenn du jetzt hinkommst, und auch, also Idee im Sinne von ganz konkret. Ich möchte einen Song schreiben über die Geschichte und das ist mir passiert. Und wenn du dann schon so Schlagworte hast und dann nimmst du die KI, um Formulierungen zu finden, Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir manchmal beim Songwriting geht. Manchmal hat man eine Idee, man weiß, was man sagen will, aber lyrisch
genau.
hängt es mal an dem einen oder anderen Wort. So, genau. Habe ich jetzt auch schon immer mal geguckt bei Suchmaschinen oder so, was reimt sich denn auf? So. Und wenn du das quasi noch auf ein Next Level gibst und sagst, hey, schreib's doch mal irgendwie anders, schreib das in der, aber meine Idee ist ja, ich will das und das sagen.
Ja.
Was ist das Problem da dran? So, ne? Dann ist es vielleicht so eine Ehre und so ein Stolz, was du gerade meintest. Voll. Genau. Aber ich glaube auch nicht, solange du, also Ideen ist ja etwas, das kann ja keine KI. Die kann ja einfach Ideen haben. Die, also, wie so ein Mensch, der sagt, ah, ich habe irgendwie gerade die Idee, das Gefühl, das so zu machen. Das kann die zumindest Stand jetzt noch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das irgendwann kann. Mhm. Und das dann quasi in eine Form zu geben, hätte ich jetzt nicht so das Problem. Ich habe auch schon weitere, also KI-Tools, die dann so Songs automatisch mit 3 Stichpunkten bauen. Ja. Wird sicherlich alles noch mega besser werden, aber warum hören denn Leute Musik? Also meine Meinung nach so, weil dort Menschen sind, die ihre Geschichte und Emotionen teilen und weil sie sich darin wiederfinden und das immer auch als Referenz zu einer, also zumindest die Musik, die ich mache, Referenz zu einer Person oder einer Personengruppe sich aufbaut.
Ja, es resoniert am Ende des Tages im Herzen. Also ich finde, also echte Musik so. Ich finde, wenn man jetzt einen Text nimmt von ChatGPT zum Beispiel, dann muss es ja der Künstler am Ende des Tages fühlen. Weil der muss das ja singen in einem Mikrofon. Wenn er das fühlt, hätte ich, glaube ich, gar nicht mal so ein Problem damit, dass der Text von ChatGPT ist. Weil wenn er das fühlt, und das ist das Ding, der Künstler ist der Mittelsmann. Wenn der Künstler auch zu einer KI wird, glaube ich, kann das nicht resonieren mit dem Publikum. Aber der Künstler ist ja Mensch. Und wenn er das fühlt, dann wird er es machen und es wird was passieren, es resoniert. Aber wenn er es nicht fühlt, dann sollte er es lassen. Und es gibt genug Leute, die es trotzdem tun. Und deswegen haben wir auch so viel Scheißmucke. Also wirklich, es ist echt gruselig manchmal, wenn die ist so mainstreamig und so angepasst. Da denke ich mir manchmal so, haben die Leute wirklich ernsthaft mal drüber nachgedacht, was sie da eigentlich singen? Oder ist das wirklich irgendwie einfach so mainstreamig dahin geplappert?
Und du meinst, die müssen Angst haben, weil das austauschbar wird?
Das wird austauschbar, definitiv.
Ich dachte,
auch die Stimme von KI, dann singt die irgendwann. Also ich glaube, dass die Mainstream-Mucke, die wird immer gleich und groß bleiben. Und da kann KI wunderbar mitmischen. Mhm. Und da wird auch am Ende des Tages wird ausgetauscht, da werden Menschen ausgetauscht, weil das ganz einfach ist. Und es wird, und das ist meine Hoffnung, dass der Markt auch etwas größer wird für handgemachte, echte Musik.
Ja.
Und auch für Live-Mucke wieder, weil dann findet nämlich die Resonanz mit den Menschen statt.
Naja, ich dachte gerade, das Erste, was ja erstmal ausgetauscht wird, sind so Leute, die Remixes machen. Oder die so, es gibt ja so Clubhouse-Musik und so, ne? Also ich glaube, das wird ja was sein, was ja von KI, also das kann ja heutzutage schon übernommen werden, weil du gar nicht mehr diese menschliche Künstlerkomponente drin hast. Ja, ich finde es sehr interessant. Ich finde ja generell, dass auch der Trend wieder Richtung, also der musikalische Trend, auch wieder Richtung bisschen Independent-Style zumindest geht, so wieder ein bisschen mehr zu akustischen Instrumenten, nicht ganz so elektronisch, poppig, mainstreamig, ist immer noch da auf jeden Fall, aber ich habe den Eindruck, es geht wieder so ein bisschen zurück auch zur handgemachter Musik, wie du es genannt hast.
Ja.
Und ich glaube, da braucht man sich dann keine Sorgen machen.
Ja, ich glaube, es geht, das hängt vor allen Dingen vom Publikum ab. Das Bedürfnis nach live erlebter Musik wird wahrscheinlich steigen. Kann ich mir nur vorstellen, weil je mehr Menschen immer mit Maschinen zu tun haben werden, mit KI, also einem seelenlosen Wesen, desto leerer wird sich auch der Mensch fühlen, wenn er nur mit diesen Dingen Kontakt hat.
Wir haben das doch während Corona erlebt, ne? Als alle Konzerte und alle Sachen online waren. Am Anfang so, geil, 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 wir können jetzt alle von zu Hause streamen und irgendwann so, nee, haben alle keinen Bock mehr drauf gehabt. Und es wird immer Leute geben, die sagen, doch, ich hab da Bock drauf. Zu einem gewissen Maße. Aber kannst mir doch nichts erzählen. Wenn du mal bei einem echten Live-Konzert warst, den Bass gefühlt hast, die Atmosphäre gespürt hast, diese Spannung, Live-Gesang, echte Instrumente, geil abgemischte Band, dann ist noch so ein Sommerabend oder vielleicht tröpfelt es auch so ein bisschen, die Sonne geht. Niemals wirst du das zu Hause nachbauen können. Niemals.
Nein, das wird auch keine KI können. Ja. Und deswegen glaube ich, es wird diesen breiten Markt geben. Mit KI-Mucke und austauschbaren Künstlern. Und das sollen die alles machen, können die alles machen. Aber es wird eben auch der Markt, der wird ein bisschen größer werden, glaube ich, für wirklich handgemachte Musik, wo Menschen das wirklich zu schätzen wissen, wo sie sagen, ich gehe hier ganz bewusst zu einem Menschen und nicht zu einer konstruierten KI-Geschichte.
Ja, das ist spannend, weil du hast vorhin dich auch ein bisschen, ja, wusstest ja schon emotional, was so das angeht, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich dem Mainstream anpassen. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, dass wir jetzt Songs mal in 2 Minuten 30 oder 3 Minuten schreiben oder Songteile anpassen oder so. Ich finde, ein Stück weit muss sich auch ein Künstler ein bisschen der Hörgewohnheit der Menschen anpassen, ist meine Meinung. Mhm. Aber ich glaube, das, was du meinst, ist wirklich Pop-Schlager-reskes Zeug, wo du sagst, okay, das klingt alles wirklich sehr, sehr identisch. Und das
was ich meine mit Mainstream ist, dass du deine Musik ausschließlich denkst auf kommerzieller Basis.
Ah, das meinst du damit, okay.
Das meine ich, dass du als Musiker sagst, ich mache Musik und du schreibst die Texte und du komponierst die Musik im Wissen auf andere. Das heißt, du hast die Zielgruppe im Blick, du weißt, wo der Song landen soll, in welcher Playlist, in welcher Fernsehshow und in welchem Radio. Und dann fängst du an, Musik zu machen.
Dann bist du eigentlich gar kein Musiker oder Künstler, sondern eher ein Musikmanager oder ein Distributor. Es gibt ja so Menschen, deren Aufgabe das ist, vollkommen, ne? Zu sagen, okay, jetzt haben wir hier Musik, wie kriegen wir die jetzt am besten irgendwie monetarisiert, sag ich mal.
Ja.
Wenn du es als Künstler aber schon machst, das ist eigentlich nicht dein Job.
Für mich sind das auch nicht Künstler am Ende des Tages, die Leute, die das dann singen, solche Mucke. Also ich kann die als Künstler nicht ernst nehmen. Das sind Dienstleister aus meiner Sicht, die und zwar Unterhalter, es sind Entertainer.
Ich habe schon immer mal gesagt, die Unterscheidung zwischen Kunst und Unterhaltung.
Ja.
Tatsächlich, das sind zwei komplett andere Dinge. Genau.
Und das ist auch in Ordnung. Also ich will das hier, ich sage, die sollen das machen, weil du kannst damit Geld verdienen. Es ist ein Beruf oder es kann ein Beruf sein. Aber dann ist es halt eben keine Kunst, kein Artist, Artist ist ja das kommerzielle Produkt in der Musikbranche. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du Musik machst, ohne diesen komplett kommerziellen Gedanken.
Und ich mag das immer nicht, wenn so gegenseitig gebasht wird. Ich kenne das von Menschen, die ihren eigenen Weg machen, ganz, ganz individuell und sehr komplexe Musik machen, sagen wir mal Jazz, und sich immer darüber aufregen, dass diese Unterhalter, nenne ich immer, diese Dienstleister so viel Geld verdienen. Das hat für mich zwei Seiten. Ich denke mir immer so, das eine ist eben das System. So, und jetzt irgendwie neidisch oder kritisch zu sein, warum das Menschen tun, als Dienstleister sich auf Bühnen zu stellen und das, ich denke so, du hast doch die freie Wahl. Du kannst sagen, okay, ich mach das. Und wenn du halt als Künstler unterwegs bist, mit eigener Musik, die individuell ist, handgemacht ist, dann musst du das vorher wissen, dass die Wahrscheinlichkeit damit, jetzt einen großen Reibach zu machen, sehr gering ist. Und das ist der Preis, den du zahlen musst als Künstler.
Richtig.
Und sich dann darüber aufzuregen und das unfair zu finden, ist halt, du vergleichst Äpfel mit Birnen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das finde ich halt so
schwierig. Das stimmt. Aber ich finde, man darf sich auch zu Recht ein bisschen auch mal darüber aufregen als Künstler. Weil es ist ja eigentlich schon gemein. Es ist ein bisschen auch gemein. Es ist ein bisschen gemein auch. Weil, weißt du, das ist halt schon Kacke. Du hast ein Herz für Musik. Du machst richtig du pulverst dein Herz da rein. Und dann ist es halt nicht unbedingt Mainstream. Ich rede jetzt aber nicht von exotischer, anderer Musik aus anderen Ländern. Ne? Ich rede schon von westlich geprägter.
Okay.
Popmusik, ne? Also ich würde jetzt ja auch sagen, ich mache Pop, Akustik-Pop mache ich so.
Okay, wir sprechen jetzt nicht von 12 Minuten Instrumentalmusik mit Korken, Flaschen, sondern du sprichst von einem Popsong.
Genau. Genau. Und da denke ich mir so, boah, Junge, das ist dann gemein, wenn jemand bereit ist, seine Seele zu verkaufen für irgendeinen dicken Deal und dann steht er auf der Bühne, und er ist rein Performer und sagt dann in irgendeinem Interview, oh, dieses Album ist mein ganzes Herz.
Okay.
Oh, das ist so, ich weiß nicht, so. Das glaube ich dem nicht. Oder gut. Ihr.
Da glaube ich nicht. Da würde ich dir voll recht geben. Also klar, das ist dann spielst, da bist du auch ein Schauspieler, ne?
Ja, aber das sind ja die Leute. Die Entertainer und die Performer sind in gewisser Weise Schauspieler auf der Bühne.
Ja, jetzt hast natürlich du auch schwierig das Werkzeug oder auch das Recht, Leuten abzusprechen oder zu sagen, der meint es ernst oder nicht?
Ja, natürlich. Ich kann nicht in das Herz gucken. Aber es gibt schon so Verdachtsmomente.
Ja, voll. Es gibt auch geile Interpreten, die genau das lieben, was sie tun. Also wenn du jetzt zum Beispiel Leute hast, die auch so Disney-Musik zum Beispiel singen oder so. Oder? Gibt es auch wirklich Leute, wo ich sage, die lieben und leben dafür. Auch beim Schlager, überall. Ne? Das ist halt...
Ja, das stimmt.
Boah, das finde ich ein schwieriger... Punkt. Also es gibt die Leute. Es gibt Leute, die sagen, ja, ja, wir machen jetzt mal kurz im Interview auf Tränendrüse und mega emotional und so und dann ist der nächste Deal am Start und ich kann wieder viel Geld verdienen. Aber es gibt in jedem Bereich Leute, die das genauso lieben und andere sagen, hä, wie kann man das denn lieben? Also es ist halt auch eine Geschmackssache und einfach eine, ich zum Beispiel, ne? Ich hatte immer Diskussionen in der Band, weil ich sehr Mainstream-poppig Sachen wollte. Ich liebe das halt. Das ist, also ich mache das halt. So komplexe Jazzmusik ist für mich kurzzeitig auf jeden Fall hörbar, aber nicht länger, also nicht lang ertragbar, weil das mir zu komplex ist, weil das nicht mein Ding ist. So, das lieb, mag ich halt nicht. Und deswegen würde ich da nicht pauschal sagen, alle Menschen, die im Mainstream unterwegs sind, machen das jetzt nur aus Geld, sondern weil es vielleicht auch einfach, die mögen das halt so.
Ja, also okay, fair enough. Ich möchte das, ja, das stimmt. Ich kann es vor allen Dingen nicht beurteilen, ne, für Menschen. Vielleicht, und das möchte ich dazu sagen, vielleicht, und das ist, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, die ich pflege, nach außen auch zu tragen. Vielleicht ist da auch ein bisschen Neid mit drin, wenn ich darüber rede, weil ich gerne selber auch hin und wieder, oder vor allen Dingen in der Vergangenheit war es ganz oft so, dass ich auch dachte, Mensch, ich stecke hier mein ganzes Herz in Musik rein und ja, sau viel Geld und ich kriege nicht die Anerkennung, die man sich als Künstler natürlich wünscht,
ja,
um auch wiederum finanziell Kosten decken zu können. Ja. Das heißt, du bist immer nur am Geben, nur am Geben, nur am Geben und du denkst dir, okay, Leute, hä? Also das ist dann, und dann ist unfair, wenn du irgend so einen Schrottsong hörst, der so 0815 Mainstream-mäßig klingt, einfach so draufgesabbelter Gesang und dann ist das jetzt der Hit. Und da kriegst du ein bisschen Agro-Gefühle, würde ich sagen. Also nicht immer, die Phase ist auch, ist eigentlich nicht mehr so.
Ja.
Nee, ist nicht mehr so. Aber,
ja,
aber vielleicht ist es auch so, dass ich sage, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid, der da auch ein bisschen mitschwingt. Und da, klar, kann ich mein eigenes Herz ein bisschen prüfen.
Und das ja, verstehe ich. Und das ist ja auch das Gemeine, dass Qualität und Herzblut und wirtschaftlicher Invest, was es einzeln den Leuten gekostet hat, letztendlich nicht garantiert für Erfolg.
Ja.
Das ist halt, das ist hart. Das ist halt, das ist wie so, habe ich letztens drüber nachgedacht, das ist wie so ein Startup. Du steckst alles da rein, in diese Idee, in dieses Baby und was auch immer, und du weißt am Ende nicht,
ob es was wird.
Klappt's oder nicht.
Ja, und ich habe halt das Gefühl, je mehr ein Mensch, ein Künstler bereit ist, seine Seele zu verkaufen, desto eher hat er die Chance, erfolgreich zu werden. Aber wenn du deinem eigenen Herzen treu bleibst, dann dauert es unter Umständen Jahre, 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 bis irgendwas passiert. Und dann kannst du aber auch erfolgreich sein, weil es sich irgendwie durchsetzt. Und das ist ja auch dann schön, aber man kann wirklich planbar, glaube ich, mit auf einen schnellen Erfolg setzen, mit viel Geld, viel Kohle, viel Selbstentfremdung.
Ja.
Das geht.
Ja, auch mit viel Druck und Netzwerk im Sinne von, ich muss jetzt an die Leute ran, die nämlich richtig was zu sagen haben im Business.
Ja.
Und na, das ist auch so auf verschiedenen Ebenen, wo man sich dann quasi anbietet oder bereit ist, quasi seine Seele zu verkaufen. Nicht nur musikalisch, glaube ich, sondern auch so, ich gehe jetzt in dieses Netzwerktreffen, wo ich gar keinen Bock auf die Leute habe. Ich mache jetzt was mit jemandem zusammen, wo ich eigentlich denke, ah, lieber nicht, ich mag den nicht.
Mhm.
So, du tust halt Dinge, weil du nur den Erfolg dahinter siehst und nicht, weil du Menschen magst oder so. Da war ich auch immer sehr vorsichtig und habe dann auch immer meinem Herz vertraut oder meinem Gefühl, mit dem kannst du was zusammen machen und mit dem lieber nicht. Was wirtschaftlich vielleicht auch Fehlentscheidungen waren. Ja, ja, das ist halt am Ende des Tages so dieser Satz, okay, kannst du noch in den Spiegel gucken und sagst, okay, cool, die Musik, die ich mache, bin ich voll dafür bereit? Oder ist es so, ja, ich habe mein Konto ist voll, aber was ich hier mache, ich schäme mich eigentlich dafür.
Ja, das sollte man natürlich nicht. Ich glaube, die meisten tun das auch gar nicht.
Ja.
Also die Mainstream-Bereich, ich glaube, die schämen sich dafür auch nicht.
Was wäre denn dein Vorwurf dann? Dass das Leute sind, die nicht geradlinig, die tun ja, also...
Ja, mein Vorwurf ist, dass man Musik als Gefühl, als Emotion, als Ausdruck innerer Wahrheit verkauft. Das stimmt aber nicht.
Mhm.
Weil ich gebe dir ein Beispiel. Ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die sehr erfolgreich sind, die schreiben ja unter Umständen nicht mal ihre Songs selbst.
Ja.
Die kriegen die Songs, dann machen die, ändern die zwei Zeilen und sagen jetzt, und dann sitzt die im Interview und sagen, das ist mein ganzes Herz. Nee, das stimmt nicht. Sorry.
Okay, ich verstehe.
Und das kritisiere ich.
Du gibst etwas als dein Produkt aus, sag ich einfach, oder du gibst etwas als dich aus, was du nicht bist. oder was du nicht gemacht
möglich.
Hast.
Möglich, ja. Ja, genau.
Oh ja.
Aber wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden.
Ja, wir sind beim Thema KI ganz schön jetzt in diese Richtung gegangen.
Wir nennen die Folge KI und so Entertainer oder gekünstelt.
Ja, voll. Irgendwie sowas. Vielleicht ist auch KI ein Katalysator für diese Prozesse im Mainstream. Dass halt gesagt wird, ja, wir haben ja jetzt KI, wir haben ja einen kostenlosen Mitarbeiter quasi, der jetzt einfach so standardisiert Dinge raushaut. Wir gucken uns die Marktanalyse an, okay, was, welche Tracks, wie schnell, und es wird ja auch gemacht, du kennst dich ja aus bei TikTok und bei Insta, wie schnell, wo müssen wir genau das machen, dass die Leute das und das machen. Also letztens ist es ja alles Verhaltenspsychologie. Und dann zu sagen, okay, was, welche Drücker und Hebel müssen wir schalten in unserer Kunst, die verkaufen wir dann auch als Emotion, damit die Leute möglichst das und das machen und am Ende halt ihr Geld loswerden. So.
Ich sag dir, weißt und am so? Ende geht es darum, ja, und am Ende geht es darum, wer es am besten vermarktet, das Produkt, was am Ende. Ich sag dir, wie es laufen wird. Es wird so sein, diese Plattform, wo man das ja mittlerweile kann, Suno heißt die, glaube ich, ne? Mit der Musik und so weiter.
Ja.
Das wird so sein, dass man nur noch Instrumentalmusik von der KI entwerfen lässt. Und dann ziehen sich die Produzenten die Stems. Und dann singt einfach ein Künstler da drauf.
Ah, für die, die es nicht wissen, Stems sind quasi so Spuren, ein Teil eines Songs. Zum Beispiel die Rhythmusgruppe wird rausgezogen oder alle Pianos, die eingespielt wurden, wurden rausgezogen oder alle Gesangs. Also Stems sind wie so kleine Stränge, ne? Unterteilungen quasi, die in einem Song drin sind.
Ja. Genau. Das wird ganz oft passieren. Und im EDM-Bereich oder im Techno-Bereich oder in diesem wirklich Pop-Beats-Bereich, da kann das KI ja schon phänomenal produzieren, finde ich. Die Stimme klingt halt blöd, ist halt KI, aber das wird sich auch in Zukunft ändern. Mhm. Und die spannende Frage ist, inwieweit wird ein Künstler im Mainstream-Pop zum Beispiel seine Stimme überhaupt noch live einsingen müssen? Oder reicht es die Referenzen, die er bereits hat, und dann kann KI die Stimme 1:1 auf einen neuen Song draufballern? Ja,
oder müssen wir dann tatsächlich Patente auf unsere Stimme anmelden? Dann gibt's nicht nur die GEMA und die GVL, sondern dann gibt's die, ich nenne sie mal Stimmer, die Stimmer, die dann quasi deine Stimme, die man ja sicherlich auch anhand von verschiedenen Merkmalen, jeder Mensch hat ja eine einzigartige Stimme, dass man die quasi patentrechtlich schützen lässt und dann quasi überall durchsuchen lässt, hat jemand meine Stimme verwendet? So, ne? Weiß nicht.
Ja. Ja. Also das wird noch echt spannend, wo das Ganze hinführt, weil ich sag mal so, die Jobs von Produzenten ist ja natürlich dann gefährdet.
Ja.
Ne? Weil du auf Knopfdruck mal eben sowas, ein ganzes Album erzeugen könntest. Und ich hoffe sehr, dass die Musikindustrie da irgendwann selber den Riegel vorschiebt, weil sie denkt, das entgleitet uns. So. Also, dass selbst große Labels am Ende des Tages sagen werden, das funktioniert hier nicht. Also, wir können hier mit KI, wobei, es kann auch sein, dass die großen Labels sagen, ach, das ist ja voll kostenniedrig, alles mit KI zu machen. Wozu muss ich noch einen Produzenten bezahlen, Mix Master, wozu muss ich noch ein Musikvideo bezahlen? Und das verkaufen wir und kann aber auch jeder independent machen, witzigerweise. Also, ich hoffe sehr, dass es sowas gibt wie GEMA oder was auch immer, die dann wirklich hart kämpft und irgendwelche Institutionen, die hart kämpfen und sagen, also ich habe da auch keinen Bock drauf, weil ich denke mir so, ich kann da jetzt auch nicht noch Energie reinstecken. Ich mache einfach, was ich mache, Samuel. Man kann ja gucken, was man selber macht. Kannst auch gleich mal sagen, wie du das planst. Was ich machen werde ist, ich werde wahrscheinlich alles wieder runterfahren und nur noch auf Akustikgitarre und auf Piano gehen. Alles. Und dann werde ich live, Kamera an, Aufnahme läuft parallel und dann singe ich parallel und spiele live, alles live und dann verkaufe ich das Produkt. Dann geht ein Song raus und auch das Video dazu und dann heißt es nämlich, Leute, das ist echt. Das ist einfach pur und echt.
Aber genau, das quasi als digitale Version und das kannst du ja genauso dann live bei Konzerten eben spielen. Ne?
Genau.
Und ich glaube ja schon, dass dieser Reiz von Live-Produktion im Sinne von eines Konzertes, dass sowas ja weiterhin stattfinden wird. Toll. Und ich erlebe ja auch schon erste Künstler, die wirklich jetzt radikal ihre Musik auch von Streaming-Plattformen nehmen. Die sagen, nö, Spotify und tschüss. Wir gehen zu Apple Music oder zu Tidal oder zu Amazon. Das ist jetzt noch krass. Vielleicht in 10 Jahren mehr Realität. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Stand jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, aber für mich persönlich. Aber das, was ich mache, ich glaube, Live-Konzerte spielen ist das, was ich liebe, ist das, wo ich herkomme, ist das, was ich kenne. Ne? Und dass dieser Bereich, dieser digitale Bereich, der ist halt, boah, der hat sehr, sehr viel Platz eingenommen in den letzten 10, 15 Jahren. Gucken, wie der geregelt wird. Aber wir können da auch, also wir können da ja nichts entscheiden, wie wir vorhin gerade schon gesagt haben. Wir können einfach gucken, okay, wo bleiben wir, wo bleiben wir echt authentisch und wo sind die Leute, die das auch checken und das lieben.
Ja.
War ein guter Schlusssatz, oder?
Voll, ich glaube, wir müssen auch nicht mehr dazu sagen. Ich, nee. Es ist, wie es ist. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das Emotionen triggert, ne? Weil man selber auch von der Musik leben will irgendwo. Und das ist nochmal, um das einzuordnen, empfinde ich das persönlich halt manchmal einfach so ein bisschen als unfair. Ja? Mhm. So, dass ich mir denke, wenn jeder Musik machen kann, wie willst du als Künstlerherz davon irgendwie im Ansatz leben können? Und das hat sich ja abgezeichnet schon. Ich habe angefangen mit Social Media, weil ich gesehen habe, dass die Influencer, die YouTuber damals, die haben angefangen, Musik rauszubringen. Und da habe ich gecheckt, oh, alles klar. Das heißt, hier geht es um Reichweite und zwar nur um das. Die Labels fischen sich die YouTuber und Influencer und machen Songs mit denen in geiler, abgemischter Version, was ich mir früher erträumt hatte, als ich mit Musik angefangen habe. Ja, und die kriegen das so ein bisschen einfach präsentiert, weil sie die Reichweite haben. Okay. Und da habe ich angefangen, Influencer zu werden, ja. Weil ich mir dachte, okay, scheinbar ist das jetzt der Weg. Und das ist auch nicht nice. Also
das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich. Ich bin ja selten so mit ganz konkreter Kritik, aber das finde ich wirklich schlimm. wenn ich sage natürlich keine Namen, ne? Influencerinnen, ja. Oder Influencer, die genau von, die dann bei Universal Music unter Vertrag sind,
ja.
Dann kriegen die einen coolen Live-Musiker mit an Start und dann spielen die irgendwo irgendwelche Konzerte und ich denke mir so, das, also weder ein Instrument können, noch irgendwie, also das ist schon hart dann. Aber ja. Die Bude ist halt dann voll oder die Fläche. Und das ist, ja, das ist dann wirklich, das tut einem weh als Künstler, verstehe ich voll. Ja. Weil natürlich dieser Jahrzehnteaufbau, wo du quasi dir ein Talent quasi zu eigen gemacht hast und das ausgebaut und gefördert und alle Emotionen rein, mit drei Klicks klar ist Influencen auch Arbeit, ne? Und klar musst du da auch verschiedenen Content schneiden und so, aber dieser Künstler...
Der ist doch vor allen Dingen gefaked und dann sind wir wieder beim Anfang.
Ja.
Es ist furchtbar, wenn alles immer nur fake ist. Fake, ja. fake, von vorne bis hinten. Und dann kriegen halt, ne? Influencer, die nur faken, auch noch einen Fake-Song irgendwie hin und dann stellen die so auf die Bühne und sagen, das ist mein ganzes Herz. Nee, nein, einfach nein, hier ist eine Grenze. Okay. Ist nicht so.
Vielleicht solltest du in die Musikindustrie gehen und die alle rausschmeißen.
Ja, das geht ja nicht, weil die bringen ja das Geld.
Ja.
Ja?
Genau, ich glaube, das ist immer diese Ambivalenz, die da bleibt,
ja.
Dass du zum einen die starke Wirtschaftlichkeit hast in diesem Bereich und halt diese starke Anspruch an Authentizität, Emotionalität,
ja.
Dass man sein Herz, und das ist emotional harte Arbeit auf der Bühne, quasi Emotionen und Leben zu teilen, aber in einer Form, die für viele Leute auch, also in einer Dosierung. Und mir fällt es auch oft schwer, dass man da nicht zu emotional wird. Ne? Also das ist so eine, das ist eine emotionale Arbeit, das ist nicht so einfach. Ja. Und das sind halt zwei Dinge, deswegen ist es ja Bühne, wir haben ja mit Johannes Hartl drüber gesprochen, Bühne ist giftig und halt schwierig. Da kommen ganz verschiedene Sachen zusammen, die eigentlich sich eigentlich abstoßen, die nicht zusammengehören oder nicht natürlich zusammengehören. Dein abschließender Satz und dann sagen wir Tschüss.
Ja, mein abschließender Satz ist, ich hoffe, je stärker und krasser KI in unsere Welt kommt, desto mehr wird die Sehnsucht nach echter Begegnung und nach echtem Herz steigen. Und dann ist es hoffentlich die Stunde der echten Künstler.
Amen. Und dazu sage ich jetzt nichts mehr. Freunde, es ist schön, dass ihr mit dabei wart. Schreibt mal gerne, was ihr dazu denkt. Habt ihr schon KI erlebt? Wie nutzt ihr KI? Und wir sehen uns nächste Woche wieder, Lukas.
Ja, yeah, ich freue mich.
Danke dir sehr.
Bis dann. Ciao. Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonnier ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.